Die Textlesung findet ihr in Apostelgeschichte 4, die Verse 1 bis 14. Petrus und Johannes sprachen noch zu der Menge, als plötzlich einige Priester, der Kommandant der Tempelwache und eine Anzahl Sadduzäer auf sie zutraten. Voll Zorn darüber, dass die Apostel es wagten, vor dem Volk als Lehrer aufzutreten und dass sie die Auferstehung Jesu bezeugten und damit verkündeten, die Toten würden auferstehen. Sie nahmen die beiden fest und weil es bereits Abend war, sperrten sie sie über Nacht ins Gefängnis. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5000 anwuchs. Am nächsten Tag trat der Hohe Rat in Jerusalem zu einer Sitzung zusammen. Neben den führenden Priestern, den Ratsältesten und den Gesetzeslehrern nahmen auch der Hohepriester Hannas sowie Kaiphas, Johannes und Alexander daran teil. Auch die übrigen Vertreter der hohepriesterlichen Familien waren vollzählig anwesend. Sie ließen Petrus und Johannes vorführen und begannen das Verhör. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt, wollten sie wissen. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort: Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einen kranken Menschen Gutes getan haben, und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren, aber sie hatten nichts in der Hand, um ihnen zu widersprechen. Denn der, der gelähmt gewesen war, stand bei den Aposteln und jedermann konnte sehen, dass er geheilt war.
Ja, die trauen sich was, oder? Stehen da vor dem Hohen Rat und sagen, in keinem anderen ist Rettung als allein in Jesus Christus. Jesus Christus, der einzige Weg zu Gott. Die trauen sich was, oder? Später werden sie nochmal bedrängt und gesagt, seid bloß leise und so, sagt es nicht weiter. Und sie sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die waren on fire, würde man heute sagen. Herzlich willkommen zur nächsten Predigtreihe. Wir schauen uns die frühe Kirche an, Apostelgeschichte. Was hat die Menschen damals so begeistern lassen? So, warum waren die on fire? Parallel dazu gibt es eine Bibelintensivreihe, da könnt ihr das Ganze noch ein bisschen vertiefen, wenn ihr wollt. Kleine Werbung. Genau, damals waren die ansteckend, erst 3000 Leute, dann 5000 Leute und es war nicht Corona, sondern das Feuer des Evangeliums. Genau, was macht das aus? Die haben sich was getraut. Traust du dich heute auch was? Wie geht es dir mit diesem Absolutheitsanspruch des Evangeliums? Stellen wir uns hin und sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, alles andere funktioniert nicht, das ist die einzige Wahrheit. Ja, das kann man so nicht sagen, heute mehr und das ist intolerant, das ist exklusiv, sagt man ja, dass die anderen falsch sind und so. Wie geht es dir mit diesem Absolutheitsanspruch des Evangeliums? Ich glaube, wir haben hier oder zu Hause vier verschiedene Gruppen. Da gibt es die ja klar, ja schon, ja aber und ja nein. Da gibt es die ja klar, die sagen vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, was du hast, natürlich klar, bum bang, erzähle ich jedem. Zweitens ist, ja schon, also ich glaube das schon, aber ich erzähle das jetzt nicht jedem oder so. Ich weiß auch nicht, wie man das heute sagen kann, also ja, schon irgendwie. Dann gibt es die Ja-Aber-Gruppe, die sagen, ja, aber damals war es halt leichter und wir leben heute in einer anderen Welt und ich weiß nicht genau, also eher aber irgendwie. Und dann gibt es die letzte Gruppe, die sagt, ja, nein. Nee, das geht heute gar nicht mehr, das ist völlig überholt. Jeder muss sich seine eigene Wahrheit schaffen und drin leben. Hey, sei nicht so ignorant oder intolerant. Ich habe ein Buch gelesen von Tim Keller, das heißt, die Arbeit wird eine Predigt, die Predigt wird eine Arbeit, erst für mich, jetzt für euch. Aber ihr seid ja frisch und genau. Erstens, das Problem mit absoluten Aussagen. Zweitens, das Problem mit dem Problem mit absoluten Aussagen. Und drittens, die Lösung. Erstens, das Problem. Gehen wir nochmal zurück in diese Geschichte. Was ist hier eigentlich passiert? Warum gibt es hier Stress? Da ist Pfingsten, erst Ostern, Auferstehung, dann Pfingsten, Petrus predigt. Er predigt davon, dass Jesus auferstanden ist und er predigt, dass Jesus zum Himmel gefahren ist, wiederkommt für die ganze Welt, zurückkommen wird, die ganze Welt retten wird, die ganze Welt segnen wird. Hey, was ist das Problem daran? Das Problem ist, dass die religiösen Führer, die Frommen damals geglaubt haben, dass ein Messias kommt und Gerechtigkeit herstellt, aber für das erwählte Volk. Dafür, dass ein Messias kommt, das erwählte Volk wiederherstellt, Ungerechtigkeit beseitigt, die Heiden, gerade die Andersglaubenden, die Römer und die Unterdrücker aus dem Land wirft. Wenn man so will, ein privater Messias, der zu mir kommt, in meine Familie, in mein Umfeld. Mein Glaube hilft mir ganz privat und es ist auch schön und für mein Herz und es ist schön und okay. Aber die Jünger, Petrus und Johannes, sagen, nee, das ist kein privater Messias, das ist ein öffentlicher, ein globaler Messias. Nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Glaube im privaten Kreis ist okay, aber bitte nicht so öffentlich. Das gibt Ärger. Aber sie haben nicht nur Konflikt mit den Frommen der damaligen Zeit, sondern auch in der römischen Welt, in dem ganzen römisch-hellenistischen Umfeld. Später lesen wir in Apostelgeschichte 19, dass sie sogar die Wirtschaftskraft des Tempels der Diana untergraben haben und das hat auch für Stress gesorgt. Die römische Kultur ist per se erstmal eine pluralistische Kultur. Da darf jeder seinen Gott haben. Kein Problem, also du hast deinen Gott, ich habe meinen Gott. Jede Stadt hat einen Gott, jede Region, jeder Landkreis hat seinen Gott. Jeder Berufsstand, jede Jahreszeit und ob man Kinder will oder nicht, gibt es nochmal einen Gott. Und all diese Dinge eigentlich wunderbar, jeder hat seinen Gott, alles ist friedlich. Ach so, den einen Gott muss man natürlich alle dazu nehmen noch, also diesen Kaiser muss man schon auch noch anbeten und sagen, Kaiser Kyrios. Aber hey, kein Problem, ich meine, wenn ich 10 Götter habe, habe ich halt 11. Genau, kein Problem, so nehmen wir den einfach dazu. Das Problem war, dass es da Menschen gab, die gesagt haben, es gibt einen Gott. Kommend aus dem jüdischen, alttestamentlichen, sind die Christen damit weitergegangen, haben nicht gesagt, Kaiser Kyrios, sondern Christus Kyrios, das Glaubensbekenntnis der ersten Christen in der römisch-hellenistischen Welt. Christus Kyrios, nur einer ist Gott, Christus, der Herr. Gut, zurück heute in unsere westliche Welt. Wir leben genauso in einer pluralistischen Welt wie damals. Wie geht's heute Christen, wenn wir sagen, Christus ist der einzige Weg zu Gott? Nun, wir ernten massive Kritik. Das sei überheblich, das ist anmaßend, zu eng, zu exklusiv, wir schließen damit andere aus. Man hört das so rauf und runter in unserer Kultur. Hey, liebe Christen, wir leben heute in einer aufgeklärten, globalen Welt. Das eine war halt damals. Ich meine, das war halt, da waren die halt noch nicht so weit vielleicht. Aber deine Nachbarn heute sind Hindus, Moslems, Atheisten. Du kannst nicht länger sagen, dass du die Wahrheit hast. Ist schön, wenn dein Glaube dir hilft, wenn es so im Privaten dir gut tut, aber lass die anderen bitte damit in Ruhe. Im Privaten okay, aber nicht missionieren. Alle Religionen sind doch gleich, du hast nicht den allein wahren Gott. Wenn das alle sagen würden, dann hätten wir doch Frieden. Dann würden wir doch in Ruhe miteinander leben, oder? Nun, da ist was Wahres dran. Und die Geschichte lehrt uns auch, hier vorsichtig zu sein, zu schnell zu urteilen. Die Geschichte zeigt ja, dass gerade Glaube, Religion und Kirche Konflikte im Namen dieses Gottes angefeuert hat und viel Leid und viel Krieg über diese Welt gebracht hat. Man kann das verstehen, warum wir in diese Richtung in unserer Gesellschaft sich entwickelt haben, weil und gerade auch Kirche dazu beigetragen hat, dass aus Gott ein Machtinstrument wurde, um andere zu unterdrücken oder gar wegzusperren oder auslöschen zu wollen. Aber das finden wir nicht in der Bibel. Das finden wir nicht bei dem Mann, der gestorben ist. Also was machen wir heute? Wir könnten jetzt heute sagen, ja gut, dann schrauben halt den Absolutheitsanspruch ein bisschen runter. Wenn das so stressig ist und wenn wir da echt auch eine schuldbeladene Vergangenheit haben, hey, dann reden wir halt nicht mehr so davon. Dann nehmen wir nicht so sperrige Texte in den Gottesdienst und so, wir gehen ein bisschen mit der Zeit, wir drehen die Flamme ein bisschen runter, oder? So ein bisschen Sparflamme, das ist doch auch gut, das ist immer noch warm und so. Weiß nicht. Es gibt Kirchen, die diesen Weg gehen und in Scharen laufen ihnen die Menschen davon. Wie kann es dann gehen, on fire zu sein und trotzdem in Frieden zu leben und nicht Konflikte auszulösen? Wenn es richtig wäre, diesen Absolutheitsanspruch einfach schnell mal zur Seite zu schieben, dann frage ich mich, warum haben es die ersten Christen nicht schon gemacht? Machen wir es uns nicht zu leicht mit diesen Texten. Die hatten damals mindestens genauso viel Stress wie wir heute. Also indem wir in der Freiheit, in der wir jetzt gerade leben, wofür wir dankbar sind, haben die viel mehr Stress gehabt damals. Machen wir uns nicht zu leicht und sagen, ja, die Bibeltexte, das war halt alles, waren ein bisschen naiv und ein bisschen, da war das halt so, aber heute geht das nicht mehr. Damals brachte der massive Anspruch des Evangeliums den Menschen richtig Stress. Die wurden dafür weggesperrt, ausgepeitscht, gefoltert und sind gestorben. Warum waren sie bereit, für diesen Absolutheitsanspruch zu sterben? Warum lohnt es sich, für den Anspruch des Evangeliums zu sterben? Was war damals los? Warum haben die das gemacht? Waren die nur zu stur? Waren die halt zu dickköpfig? Oder steckt mehr dahinter? Zweitens, das Problem mit dem Problem. Ich möchte mit euch diese Fragen mal ein bisschen weiter denken und diese Dinge auch hinterfragen, wie heute im Zeitgeist darüber gedacht wird. Also viele sagen heute, ah, du glaubst an Jesus? Ja, voll gut für dich. Ich freue mich, dass du das so glauben kannst. Also ich würde mir das auch wünschen und so. Da kommt richtig was rüber. Aber bitte sag nicht, dass er der einzige Weg ist. Das ist arrogant. Also es gibt auch andere große Lehrer, oder? Also Platon, Mose, Mohammed, Gandhi und so. Du glaub an Jesus, wenn der für dich der einzige Weg ist. Ja, super und so, aber halt es ein bisschen für dich irgendwie. Es gibt doch sonst nur Stress. Alle Wege sind doch, ich meine, die anderen Religionslehrer, Führer, die gibt es doch auch und so. Die Frage ist für mich als erstes, von welchem Jesus reden wir? Reden wir von einem Jesus, der sagt, dass er da war, bevor Abraham da war? Von einem Jesus, der Tod und Hölle besiegt hat, von einem Jesus, der selber gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nun, das ist der einzige Jesus, den wir eigentlich haben, historisch gesehen. Er selbst hat sich als Gottes Sohn bezeichnet. Er selbst hatte den Anspruch, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn Jesus nicht diesen Anspruch gehabt hätte, warum wäre er dann zum Ärgernis geworden? Warum hätte er dann am Kreuz sterben müssen und der Spottname drüber war, Jesus, Gottes Sohn, Retter? Kein anderer Religionsgründer, kein anderer Lehrer hat mit so einem Anspruch gelebt. Andere große Religionsführer, Wissenschaft, Philosophen haben immer gesagt, ich habe einen Weg für dich. Wenn du diesen Weg gehst, so musst du zu Gott beten, so musst du meditieren, so musst du den Ramadan halten, so musst du das machen, so musst du die 10 Gebote halten, dann kommst du zu Gott. Das ist der, ich zeige dir den Weg zu Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg zu Gott. Den Anspruch, den Jesus selber gebracht hat, verwehrt es uns, ihn einfach einzureihen in die anderen Religionsführer. Diesen Anspruch, mit dem Jesus kam, damit hat er uns versperrt, ihn einfach als guten weiteren religiösen Lehrer einzustufen. Er ist entweder nicht Gottes Sohn und dann ist er schlechter als alle anderen, weil dann war er entweder ein bisschen schizophren oder betrügerisch oder naiv. Wenn Jesus nicht Gottes Sohn war, dann ist er gar kein Weg. Aber wenn er Gottes Sohn ist, dann ist er der einzige Weg. Dazwischen geht nichts. Also das war das erste Problem mit dem Problem. Es lohnt sich, ein bisschen weiter zu denken. Menschen sagen heute, ja, dein Absolutheitsanspruch, den er bringt, der ist nicht nur arrogant, sondern der ist auch so exklusiv. Damit grenzt du dich aus und machst alle anderen irgendwie zweitrangig und so. Und andere Meinungen sollten noch auch stehen bleiben und so, irgendwie, wir leben in einer friedlichen, pluralistischen Welt, du bist okay und ich bin okay. Sagen wir doch, komm, alle Religionen sind gleich, oder? Können wir uns darauf einigen? Jeder sieht halt so einen Teil der großen Wahrheit, dann ist doch alles gut und wir könnten in Frieden leben. Das ist so Mainstream, Das lesen wir in illustrierten Zeitungen, in Hollywood, in den Diskussionen. So ist unsere westliche Kultur geprägt. Und es klingt da auch erstmal gut. Das klingt ganz passend und da ist ja auch was dran. Aber manches davon ist nicht logisch. Zweiter Punkt. Dass alle Religionen gleich wahr sind, das geht nur, wenn es entweder keinen Gott gibt, wenn Religion sowieso nur eine Fantasie ist, eine Projektion unserer Wünsche und so, dann hat jeder ja recht, weil jeder projiziert sich, weil es gibt ja eigentlich gar keinen Gott. Dann funktioniert das. Dieser Ansatz würde auch funktionieren, wenn dieser Gott einfach nur eine Energie ist, irgendeine unpersönliche Größe, die sich nicht drum kümmert, was jeder glaubt. Wenn das irgendwie so ein Riesenwabbel ist und da niemand irgendwie dahinter ist, nicht irgendjemand, der sagt, ich möchte, dass ihr so oder so glaubt, dann würde das gehen. Weil die Heilswege der Religion sind so unterschiedlich, so grundsätzlich unterschiedlich, dass man nicht sagen kann, naja, der eine sieht halt den Fuß des Elefanten, der andere sieht halt den Rüssel des Elefanten, der andere sieht halt vielleicht, was weiß ich, die Zehennägel des Elefanten. Das ist nicht ein Elefant, wenn man die Aussagen der Religion mal wahrnimmt und es wirklich lernt oder sich dafür interessiert. Also zu sagen, dass alle Religionen gleich sind, geht nur, wenn man sich nicht auskennt, wenn es keinen Gott gibt oder wenn es diesem Gott egal ist, was jeder glaubt. Wir können gern später ins Gespräch kommen. Okay, nächste Aussage. Problem mit dem Problem ist, dass ich es so empfinde, dass dieser Zeitgeist letztlich genauso exklusiv ist. Wenn jemand zu dir kommt und dir sagt, das darfst du so nicht sagen. Der Weg zu Gott, der Weg für Frieden ist, dass du nicht davon redest, was du glaubst. Ist das nicht auch exklusiv? Wenn jemand sagt, du darfst nicht sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, ist das nicht genauso bevormundend und missionarisch? Und viele Christen trauen sich schon gar nicht mehr. Vielleicht müssen wir auch neue Worte finden, aber am Ende der Predigt mehr dazu. Wenn jemand sagt, ich kenne den Weg, wie wir im Frieden miteinander leben könnten, es ist letztlich genauso exklusiv, wie wenn jemand sagt, Jesus ist der Weg zum Frieden. Aber was ist dann genauso exklusiv, wie zu sagen, dass Jesus der einzige Weg ist? Ein viertes Problem ist ein kulturelles. Diese Kultur der Abschaffung von allgemeingültigen Wahrheiten wird ja letztlich nur in einem ganz kleinen Teil der Welt vertreten. Und auch erst seit ein paar Jahrzehnten. In den meisten anderen Kulturen und Weltanschauungen gibt es das nicht. Gehen wir nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika. Da gibt es sehr traditionelle Kulturen, richtig falsch, schwarz-weiß. Ich will nicht sagen, dass das besser ist. Klare Wertsysteme, absolute Aussagen. Verstehe mich nicht falsch, ich bin total froh, dass ich in Deutschland lebe. Dass wir hier eine Freiheit haben, dass wir Toleranz haben, Religionsfreiheit. Total gut, wir sind total dankbar. Aber was ich sagen will ist, wenn wir Weißen, wenn wir Westlichen meinen, dass wir jetzt dem Rest der Welt sagen dürfen, wie sie glauben sollen und dass sie das doch bitteschön alles ablegen sollen, dass sie falsch sind, primitiv, eng, überholt mit ihren Schwarz-Weiß-Aussagen, ist das nichts anderes als Imperialismus. Da haben wir wieder unsere Kolonien. In Klammer, die Amerikaner versuchen es seit ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, es klappt nicht. Wenn der Westen versucht, den anderen 5/6 der Welt vorzuschreiben oder zu sagen, wie sie zu glauben haben, ist das letztlich dasselbe in Grün. Und letztlich helfen tut es nicht. Letztlich ist es genauso exklusiv. Und wenn man da dagegen ist, gegen die gepredigte Toleranz, spürt man plötzlich manchmal richtig viel Intoleranz. Zu sagen, niemand darf exklusive Aussagen machen, ist selber exklusiv. Jeder macht letztlich absolute Aussagen, ob er das will oder nicht. Wenn letztlich also jeder letztlich exklusive Aussagen macht, egal wie liberal ist, wie könnten wir dann friedlich miteinander leben? Wenn jeder, der versucht, irgendwie Frieden zu schaffen mit seinen exklusiven Aussagen, das letztlich nicht schafft, was kann dann Frieden halten? Was könnte Frieden schaffen in einer immer kleineren, globalisierteren Welt mit Vielfalt unterschiedlichen Gräben und viel Konflikt und viel Streit und Krieg? Letztlich die westliche, tolerante, aufgeklärte, säkulare Weltsicht hat es nicht geschafft. das klingt ja gut. Ich bin okay und du bist okay. Sei, wer du bist. Hauptsache, du bist glücklich und lässt die anderen in Ruhe. Das klingt gut, aber irgendwie hat es das nicht geschafft. Irgendwie hat es das nicht die Kraft, Frieden zu schaffen. Was dann? Vorher noch mal ein weiteres Problem, ein persönliches Problem. Diese unendliche Wahlmöglichkeit, dieser absolute Individualismus, nichts mehr vorgegeben, ist nicht nur liberal, modern, aufgeklärt, sondern auch stressig. Richtig stressig. Wenn es keine Normen mehr gibt, nichts absolut Verlässliches mehr, keine übernatürliche Wahrheit, kein Fixstern mehr gibt, haben wir die maximale Freiheit und den maximalen Stress. Weil dann musst du dich jedes Mal, jeden Tag neu erfinden. Aus dem Nichts mehr dich heraus erschaffen, das hat bisher nur einer geschafft. Heute heißt es, sei wer du bist und werde glücklich damit. Was für ein Stress. Sei wer du bist, erfinde dich selbst. Ja, und jetzt irgendwie. erfinde dich selbst, nichts mehr, an dem du dich reiben kannst, was die Orientierung gibt. Ich glaube, für viele so in, sagen wir mal, meiner Generation oder älter, wir haben das so ein bisschen am Rande noch mitgekriegt, wir kriegen das irgendwie noch hin, naja, sei wer du willst. Aber guck mal die nächste Generation an. Das löst einen Stress aus bei vielen, vielen jungen Leuten, nicht mehr Orientierung zu haben. Dann flieht man in digitale Welten und wenn man dann bei Age of Empires ein paar neue Soldaten kriegt, dann gibt man das Bedeutung und dann habe ich irgendwie im Clankrieg erfolgreich gesiegt. Genau, ich war auch mal abhängig, aber ich bin frei davon. Genau. Was muten wir der nächsten Generation zu? Was für ein Druck, sich erfinden zu müssen. Nichts ist mehr klar, nichts feststeht, alles ist möglich, alles multioptional, multiglobal, jederzeit und sofort verfügbar. Das ist viel Stress und es braucht viel Charakter und Stärke, sich darin zurechtzufinden. Manche schaffen das nicht und werden krank. Und dann noch der Untergang der Schöpfung. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Kein Wunder, dass viele, auch junge Leute, sich neuen radikalen Gruppen anschließen. Wundert uns das noch, dass es wieder fundamentalistische Gruppen gibt im Westen, die massiven Zugang finden, Parteien, Regierungen hier in Europa. In Frankreich haben wir gerade noch mal Glück gehabt. Wundert uns das? Nein. Aber was ist dann der Weg? Wir können das blöd finden, dass es so ist, aber die Frage ist ja, wenn es diese liberale, freie, multioptionale Welt bisher zumindest noch nicht geschafft hat, Frieden herzustellen und die Kraft haben zu dienen, was dann? Zurück in eine enge patriarchale Welt mit moralischem Druck, Unfrieden, alles definiert, alles festgelegt. Der Vater war Bäcker, du bist auch Bäcker und dein Sohn wird auch Bäcker. Da wollen wir ja auch nicht wieder hin. Und radikalen Fundamentalismus schon gar nicht. Aber was dann? Drittens, yes, die Lösung oder ein Ansatz. Wenn du ein bisschen abgetaucht bist, so die letzte Viertelstunde, wäre das eine gute Option einzusteigen. Genau, jetzt kommt Bibel. Genau. Wer hat die Kraft, diese globale, zerbrochene Welt in dieser ethnisch zerrissenen Kultur zu heilen? Und dann lesen wir von Johannes und Petrus, die sagen, es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben haben und der zum Eckstein geworden ist. Der Mann, der hier geheilt wurde, der gelähmte Bettler an der schönen Pforte, Bibelchecker wissen, was gemeint ist, der stand am absoluten Rand der Gesellschaft. Zudem hat keiner mehr gesagt, auf dich zähle ich. Und der zählt. Der wird gesehen und da gibt es eine Kraft, die ihn heilt. Ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft wieder klare Werte. Und es gibt ja ein aufkommendes Gespräch auch in diese Richtung, ein Wahrnehmen, dass es das wieder braucht. Es braucht Fixpunkte, es braucht absolute Wahrheiten, es braucht Orientierung, aber nichts, was uns hart macht. Nichts, was uns zu moralischen Richtern macht, sondern was uns hilft, Menschen zu dienen und sie zu heilen. Merkt ihr, wir brauchen Werte, die andere nicht klein machen, sondern uns demütig. Wir brauchen Werte, die Gläubige nicht hart machen, nicht rechthaberisch, sondern die Gläubige demütig machen und helfen, andere, die was anderes glauben, zu lieben. Wo gibt es denn sowas? Wir brauchen etwas Größeres als unsere menschliche Freiheit, aber etwas, was uns nicht unsere Freiheit raubt, sondern uns zu Dienerinnen und Dienern macht. Nicht zu Agenten der moralischen Rechtgläubigkeit, sondern zu Agenten der Liebe, die eine Kraft haben, Feinde zu lieben. Und das exakt ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist so vernünftig, Christ zu sein, Christin zu sein, ist so logisch irgendwie. Und trotzdem nicht ganz einfach manchmal. Jesus rettet uns, indem er seine Feinde liebt. Jesus wird zum Eckstein, indem er sich verwerfen lässt, auf die Müllhalde, auf den Bauschutt werfen lässt. Was ist das für ein Eckstein, der nicht mit Macht und Gewalt und rechthaberisch und arrogant kommt und der nicht den anderen den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern Füße wäscht und dient und Liebe hat für die, die nicht die Standards erfüllen? Was macht das mit mir? Was macht es mit dir? Macht es uns nicht zu Menschen, die bereit sind, Feinde zu lieben? Zumindest sind wir auf dem Weg dahin. Zu Menschen, die barmherzig sind, genau mit denen, die anderer Meinung sind. Das Evangelium ist die einzige absolute Wahrheit, die aus den Anhängern Menschen macht, die die lieben, die anderer Meinung sind. Wo gibt es denn sowas? Das Evangelium ist die einzige absolute Wahrheit, die aus den Anhängern Menschen macht, die die lieben, die an was anderes glauben. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir nicht wieder in Fehler der Kirche verfallen, sondern leben, was Jesus gelebt hat. Warum? Weil das Evangelium demütig macht. Der einzige Weg, Christ zu werden, ist doch zuzugeben, dass ich nicht recht habe. Der Weg, Christ zu werden, ist nicht zu wissen, ich weiß alles besser als du, sondern der Weg, Christ zu werden, ist zu sagen, ich lag falsch. Und du, Gott, hast recht. Merkt ihr, die Geburt eines Christen ist schon Zerbruch und ist Demut. Und zu sagen, ich brauche Gnade, ich schaff's nicht. Und wenn es du nicht schaffst, dann bist du mit mir auf einer Wellenlänge, auf einer Ebene. Wir haben nicht den Grund, den ersten Stein zu werfen. Niemand von uns. Gut, wie schaffen wir das als Christen? Wo kommt diese Kraft her, das zu leben? Müssen wir uns jetzt halt noch mehr anstrengen irgendwie? Das wird nicht reichen. Das Evangelium verändert uns. Das Evangelium ist die exklusivste Wahrheit, die uns zu inklusiven Menschen macht. Das Evangelium ist die einzige Wahrheit, die nämlich Kraft hat, auszusteigen aus exklusiv, inklusiv, oben, unten, ich habe recht, du hast nicht recht. Das Evangelium ist zutiefst die Kraft, die uns aussteigen lässt aus den Machtspielchen der Welt. Ich bin besser, töten und getöten werden, fressen und gefressen werden. Wer hat hier recht und die stärkeren Argumente? Das Evangelium ist die einzige exklusive Wahrheit, die uns zu inklusiven Menschen macht. Probier's aus. Johannes und Petrus, da hat's geklappt. Ist dir aufgefallen vorhin, was den Hohen Rat beeindruckt hat? Ist dir aufgefallen, was die hohen Tiere zu Jerusalem, die mit absoluten moralischen Wahrheiten daherkommen, um ihre Macht auszuspielen, was hat sie beeindruckt? Ich lese aus Apostelgeschichte. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigen, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache, ungebildete Leute handelte. Ist nett formuliert, oder? Genau. In dem Machtgefüge dieser Welt ist es völlig normal. Da gibt es die hohen Tiere, die das Sagen haben, die Chef des Tempels, des rechten Glaubens. Und da gibt es die, die keine Ahnung haben und nach Fisch stinken. Aber das Evangelium löst das auf. Das Evangelium hat die Macht, uns rauszunehmen, uns eine Freiheit zu schenken und nicht mehr rechthaberisch sein zu müssen. Das Evangelium hat die Kraft, auszusteigen aus oben und unten, Gewinner und Verlierer. Auszusteigen aus dem, hasch was, dann bisch was und bisch was, dann hasch was und hasch nix, dann wirsch nix. Und so weiter. Es gibt ein cooles Lied dazu, ist aber ein bisschen alt schon. Die zwei sind nicht mehr gefangen in diesem Karussell, wo man sich behaupten muss mit dem Ellbogen. Und das gibt ihnen die Freiheit, die zu lieben, die was anderes glauben, die anders leben. Das gibt ihnen eine Liebe zu dienen. Aber auch eine Kraft und eine Freude, einfach hinzustehen. Und Worte zu finden, die Menschen nicht klein machen, sondern beeindrucken. Das ist die Kunst. Das ist der Weg. Also was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit, die diese Welt braucht? Die Wahrheit ist, dass ein Mann stirbt für seine Feinde. Dass es einen Namen gibt, der sich nicht selber einen Namen machen muss. Wo gibt es denn sowas? Dass es einen Namen gibt, der sich nicht selber behaupten muss, der sich nicht einen Namen machen muss. Und genau dadurch der höchste Name unter dem Himmel ist, der uns gegeben ist. Dieser Name Jesus Christus, dieser Name, dein Name steht fest. Auch du musst dir keinen Namen mehr machen. Du musst keine Diskussion mehr gewinnen. Du musst nicht Recht haben, dein Name steht fest. Das verändert uns und macht uns zu inklusiven Menschen. Noch ein kleiner Praxistipp am Ende. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, also ihr Christen, so glaubt das ja gern für dich und so, aber das ist heute ein bisschen zu exklusiv irgendwie, dass man nur durch Jesus Christus zu Gott kommt. Nee. Stell eine Rückfrage. Immer gut, ins Gespräch zu kommen. Nicht gleich zu verteidigen, sondern mal zurückzufragen. Dann frag zurück, ja, wer kommt denn dann zu Gott? Genau, gute Frage, ja. So, ja, wer denn dann? Ganz viele Menschen werden dir sagen, ja, Menschen, die ein gutes Leben führen. Egal, ob die Buddhisten sind, Hindus, Moslem, Atheisten, völlig egal irgendwie, aber Menschen, die einfach ein gutes Leben führen, oder? Gute Leute. Da kannst du zurückfragen, sagen, ja, was ist mit den bösen Leuten? Haben die keine Chance? Was ist mit denen, die es nicht geschafft haben, gut zu leben? Ist deine Aussage nicht noch viel exklusiver als die exklusive Aussage des Christentums? Die gute Nachricht von dem Mann am Kreuz ist, es kommt nicht darauf an, ob du gut lebst oder nicht. Ist das nicht inklusiv? Es kommt nicht darauf an, wie gut du bist und woher du kommst und was du getan hast. Ob du Mörder oder Millionär, Influencer oder Idiot, Bundesverdienstkreuzträger oder Betrüger bist, es ist völlig egal. Alle sind eingeladen. Komm zu Jesus Christus, kehr um, Ruhe in ihm. Nicht in dem, was du getan hast, sondern in dem, was er getan hat. Zusammenfassend könnte man sagen, die letzten 25 Minuten, ein Satz. Das Evangelium ist die inklusivste, exklusive Wahrheit dieser Welt. Das Evangelium ist die inklusivste, exklusivste Aussage dieser Welt. Amen.